Jo Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier von Stauner Frank und Frei auf Nuoviso. Heute gibt es Teil 2 von unserem großen Tim und Struppi Special, was so viel Material hat, dass wir es in einer Sendung gar nicht verpacken könnten. Und es geht weiter mit wirklich Deep Stuff. Und wer glaubt, dass bei diesen Themen, dass es nur Kinderthemen sind, der wird sich eines Besseren belehrt fühlen, wenn er sich wirklich mal darauf einlässt. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, ist eigentlich okay, wenn ihr ihn danach schaut. Das ist im Grunde letztens egal für diese Serie, ob ihr den ersten oder den zweiten zuerst seht. Hier ist das Universum von Tim und Struppi, die große Tim und Struppi-Familie. Und freut mich, dass ihr da wieder eingeklickt habt. Dann schauen wir mal rein, was heute uns das Heft bietet. Das hier ist auch wieder eine ziemlich alte Ausgabe oder eine alte Story, der Arumbaya-Fetisch. Hier geht's darum, der Schauplatz ist hier Südamerika, Amazonas, Großraum Amazonas, wenn du willst. Und hier sind auch mehrere interessante Sachen drin. Vor allem das Thema Geostrategie taucht hier auf. Es geht um so Fantasieländer, so ein Fantasiestaat, wenn du willst, eine Bananenrepublik oder zwei Bananenrepubliken. San Theodoros heißt das eine und das andere weiß ich gar nicht mehr. Nuevo Rico. Und Tim ist irgendwie dort verwickelt worden. Er ist ein Mitarbeiter von General Alcazar, der die Herrschaft in San Theodoros übernommen hat. Alcazar ist auch so eine Figur, die kommt öfter vor. Und dort gibt es immer Revolutionen. Entweder bist du gerade der General, der an der Macht ist, oder du bist gerade in der Opposition und die andere Seite, General Tapioca, hat die Revolution übernommen. Also so ein permanentes Revolutionsrat und so weiter. Und naja, Tim ist eben plötzlich in dieser Funktion, dass er Berater ist für General Alcazar. Und als dieser, als sein Sekretär, hat er hier einen Termin. Zieht euch das mal rein. Ne? Oh, Mr. Chiclet von der American Oil. Bitten Sie ihn herein. Und jetzt kommt dieser Typ von der amerikanischen Ölgesellschaft. Und Herr Oberst, der Grund meines Besuches, gehen wir ein bisschen weiter. Hier erklärt das so. Wissenschaftler haben Ölvorkommen im Gebiet des Gran Chapo entdeckt. Und zwar in der Wüste, die zum Teil zu ihrem Land gehört, zum Teil zu ihrer Nachbarrepublik Nuevo Rico. Die General American Oil möchte gern die Konzession für diese Quellen haben, wobei ihre Regierung natürlich einen angemessenen Anteil erhält. Können Sie uns helfen, diesen Deal zu machen? Aber wir müssen natürlich, Sie müssen Teile von dem Nachbarland annektieren. Das bedeutet Krieg. Und er sagt, naja, Krieg, beim Hobeln fallen Späne, nicht wahr? Aber ich bin befugt, Ihnen 100.000 Dollar zu bieten, wenn Sie General Alcazar zum Krieg gegen sein Nachbarland bewegen können. Können wir auf Sie zählen? Und Tim ist natürlich empört und weist ihn aus. Ja? Und hier ist dieser Korrupte, der so 100.000 Dollar ihm bezahlt, wenn er dafür sorgt, dass der Krieg läuft, wird hier des Hauses verwiesen und denkt sich dann, ein gefährlicher Mensch, also dieser Tim. Er ist imstande, unsere Pläne zu durchkreuzen. Ich muss mit Rodriguez reden. Und klar, die starten dann eine Intrige, die letztens den Tim aus dem Weg räumen soll. Und richtig spannend finde ich dann, nachdem eben Tim aus dem Weg geräumt ist, macht er dann tatsächlich den Deal. Das hier ist General Alcazar und sie machen jetzt diesen Deal. Weil der General denkt sich, wow, super, ich kriege ja fett Kohle ab von dem Erdölgebiet und mein Land wird größer, Nuevo Rico. Das klingt doch alles super so, ja? Was für ein tolles Geschäft. Aber im Grunde werden die benutzt von diesen amerikanischen Ölmagnaten. Ne? Hey, das ist wie heute Geostrategie läuft. Aber richtig spannend ist, dann kaum ist der raus hier, der eine geht raus, kommt der nächste Geschäftsmann mit Termin. Und hier auf der Visitenkarte steht schon Basil Bazarov, Viking Arms, also ein Waffenhändler ist das. Und der kommt hier reinmarschiert und macht dem, weil es ist ja demnächst Krieg, also muss der General Alcazar hochrüsten. Oder macht er dem gleichen Angebot. Guten Tag, Herr General, ich bin auf der Durchreise, möchte Ihnen unsere neuesten Modelle vorstellen. Hier, der modernste Typ, die 75 TRGP, Reichweite 15 Kilometer, erste Qualität, robust, leicht zu handhaben, vielseitig verwendbar. Und verkauft denen halt diese Sachen und geht dann zurück zum Flughafen. Und dann sitzt er hier im Flugzeug und sagt zu seinen Leuten, ja okay, wir müssen jetzt hier in die andere, ins Nachbarland fliegen. Aber er diktiert seiner Sekretärin erstmal so die Aufträge. 6 Dutzend von diesen Kanonen, 60.000 Granaten für die Regierung von San Theodoros. Und wo fliegt er hin? Er fliegt direkt in das Nachbarland, gegen das die Krieg machen wollen, lässt sich dort wieder zum General bringen, General Mogador, und verkauft ihm genau das Gleiche. Und wieder so 6 Dutzend von diesen Gewehren. Das heißt, Die Ölhändler und die Waffenhändler, die manipulieren beide Länder, die spielen diese Länder gegeneinander aus. Hey, ich meine, das ist aus den 30ern oder sowas, aber es ist nichts anderes. Nichts anderes ist passiert beispielsweise bei dem großen Golfkrieg zwischen Irak und Iran in den 80er Jahren. Nichts anderes. Das ist genau das. Krieg für Öl und da kommt man aus dem Ausland und manipuliert da irgendwelche Generäle in Uniformen, die sind natürlich aufgeilen, wow, super neue Waffen und Macht und Krieg und so. Und die checken einfach nicht, wie die nur ausgespielt werden. Das ist Geostrategie. Und tatsächlich ist es so, das können wir hier im nächsten Bild noch sehen, dass eben der Ölmann und der Waffenhändler, die kennen sich natürlich. Die sprechen miteinander ab. Ein Geschäft wäscht das nächste. So arbeiten die miteinander. Wow. Vielleicht so ein anderes kleines Ding, was hier in diesem Comic noch interessant ist, in dieser Ausgabe. Es gibt da diesen verschollenen Amazonasforscher. Letzten Endes geht es ja dann richtig tief rein zum Volk der Arumbaya. Auch das ist großartig, wie die gezeichnet sind, weißt du, so und also als Kultur auch gezeichnet sind. So ein einsamer Stamm im Amazonas. Und dort stößt Tim auf einen verschollenen Wissenschaftler. Den können wir hier sehen, so. Verschollener Wissenschaftler. Schieß mal hier rüber, hier wird er vorgestellt. Wer sind Sie? Mein Name ist Ridgewell. Ridgewell, der Forscher? Alle glauben, sie seien tot. Ah, macht nichts. Der möchte bei den Arumbayas bleiben. Der hat sie da zurückgezogen. Und ich meine, das ist auch eine interessante Geschichte. Haben wir die hier schon mal irgendwann angesprochen? Irgendwann woanders habe ich da schon mal drüber gesprochen. Jetzt fällt mir auch spontan der Name nicht mehr ein. Aber es gibt so eine ganz legendäre englische Expedition in den Amazonas. Im 20. Jahrhundert. 20er Jahre muss das gewesen sein. Auch so eine Expedition, die auf der Suche war nach dem Geheimnis, vielleicht Eldorado. Es gibt auch bis zum heutigen Tag ja immer diese Gerüchte, dass sich da so ein unterirdisches Reich bildet. Ich glaube, es war vor Jahren schon in der Folge, wo ich über die Breakaway Civilizations gesprochen habe. Es könnte sein, dass da gewesen ist. Das wird hier aufgegriffen. Dieser Forscher ist auch nicht irgendjemand, sondern das ist eben der Prototyp von diesem echten Forscher, den es da gab. Ja. Also die Geheimnisse des Amazonas. Starkes Ding. Muss man sie auf die Tube drücken hier. Sing jetzt weiter. Das hier ist auch ein Knaller. König Ottokars Zepter. Was finden wir hier drin? Ehrlich, hier geht es um ein Land, was auch öfters vorkommt. Auch ein fiktives Land im Südosteuropa, im Balkan. Und das Land nennt man hier Suldawien. Und auch hier ist es ein super spannendes Thema. Es geht um Verschwörung. Und es gibt ein Nachbarland, auch hier wieder sind es zwei Länder, die sich miteinander nicht grün sind. Das Nachbarland heißt dann Bordurien, auch ein fiktiver Staat. Und in Bordurien herrscht der Faschismus. Der Mustaschismus. Schnurrbart. Und das ist auch das Logo von den Faschisten dort. Das ist dann eben nicht so ein Hakenkreuz, sondern es ist so ein Schnurrbart. Das ist auch total witzig gemacht, so als Anspielung. Letztens auch so. Diese Typen haben alle irgendwie Bärte gehabt, ob Stalin oder Hitler, und so ist es halt der Mustaschismus. Und die Idee ist, dass halt dieses Bordurien, was faschistisch ist, mustaschistisch, das Königreich Suldawien überfallen möchte. Und auch da wieder, wie Kriege gestreut werden und so weiter, wie Verschwörungen laufen. Heute ist alles immer Verschwörungstheorie, aber hier ist es die ganze Zeit der Stoff. So ist Realpolitik, so wird es gemacht. Auch hier vielleicht mal kurz einfach nur wieder Ästhetik und Kunst, wie schön das gemacht ist, intelligent. Hier ist sozusagen in dem Comic drin, ist ein erfundene Reisebroschüre, die Tim im Flugzeug liest, so wo sich das Land vorstellt. Dann wird ein richtiges Narrativ erwähnt, die Geschichte Suldawiens, wie das früher war und der König Ottokar, diese legendäre Figur. Und ich meine, schaut doch hier alle mal diese Zeichnungen an. Das ist großartig, weißt du? Das ist jetzt hier sozusagen nachgemacht, diese mittelalterliche Kunst, so ein Riesengemälde, die Schlacht von Silerohum, Miniatur des 15. Jahrhunderts. Das ist alles detailtreu. Das ist super gemacht, das ist von künstlerischem wertvoll. Und dann dieses ganze Narrativ wie von dem Zepter, was hier im Mittelpunkt steht, mit dem der König halt damals einen aufständischen Adligen sich erwehrt hat bei einem Mordanschlag und dann mit dem Zepter den niedergehauen hat. Und dann kommt dann so der Wahlspruch, Ek Benek, Ek Blavek. Also auch die Sprache, mit der da gearbeitet wird, das ist Fantasiesprache. Aber gleichzeitig ist es halt irgendwo tatsächlich es könnte halt genau so irgendwo im Balkan so ein Land geben. Wie du mir, so ich dir. Großartige Story, so. Wir wollten uns aber auch nochmal hier auch kurz zeigen, einfach wunderschön. Wieder dieser Realismus, wie Landschaften gezeichnet sind. Landschaften und Trachten. Ich meine, guckt euch das an. Das ist jetzt also Suldawien. ein kleines Land im Balkan. Ich meine, allein mal dieses Bild. Das ist wunderschön hier. Die Klamotten, die Leute anhaben. Das Dorf hier schon mit der Moschee, wo du also auch ahnen kannst, okay, das könnte sowas, was wir heute Bosnien nennen oder sowas. Bergiges Land, sehr einfach. Und das ist was, was so eine Freude macht. Hier könnt ihr es auch sehen. Ich meine, wie so ein Dorf gemalt ist. Da passt einfach alles, die Klamotten, die der Typ anhat. Du kriegst halt wirklich Input, wenn du das liest. Das ist es, ja. Ja, ich wollte noch kurz hier ein bisschen was zu dem Faschismus zeigen. Das kommt auch in mehreren Heften vor. Soldawien und auch Bordurien, aber interessant sind auch hier diese Uniformen und auch die Logos. Ich meine, vielleicht kann man das hier sehen. Das ist sozusagen das Logo von denen. Und auch die Detailgetreue bei den Uniformen, das nichts dem Zufall überlassen. Das sind auch Dinge, das weiß ich jetzt gar nicht, weil ich kein Uniformspezialist bin. Ich bin kein Tintonologe. Aber ihr könnt euch sicher sein, selbst hier die Art von Kragen, das hat er sich dann abgeschaut, welche Uniformen hatten die Deutschen, welche hatten die Sowjets und so weiter und verarbeitet das alles. Das ist halt nicht nur einfach nur Fantasie, das ist ganz, ganz großartig. Ja, yeah, König Ottokars Zepter. Boah, jetzt kommt ein Knaller. Das ist wirklich auch ein absolutes Knallerheft, der Fall Bienlein. Bienlein habe ich schon vorgestellt, dieser geniale Professor. Und um was es hier geht, ist, der Professor entwickelt eine Geheimtechnologie. Eine Geheimtechnologie, die das Potenzial hat, zu einer vernichtenden Waffe zu werden. Und wieder gibt es diesen Konflikt zwischen Bordurien und Soldawien. Und der Plot in diesem Band ist, dass die Mustaschisten, also die Faschisten aus Bordurien, den Bienlein entführen wollen, entführen ihn in ihr Land, um ihn dort zu zwingen, diese Geheimtechnologie zu entwickeln, um sie dann als Waffe einzusetzen gegen das Nachbarland oder letztens sogar um die ganze Weltherrschaft. Und diese Geheimtechnologie, das hat es auch echt in sich. Denn das Ganze geht los, dass in Mühlenhof, wo die halt alle immer wohnen, so wie große Jungs, weißt du, wo die halt Tim und der Kapitän und eben auch Bienlein leben, dass dort alle Gläser kaputt gehen. Ja, und irgendwas ist dort komisch, also überall zerspringt Glas, bis sie dann rausfinden, dass der Bienlein in seinem Labor gewisse Forschungen tätigt. Hier, guckt euch mal das Bild an. Ja. Der arbeitet hier, hat hier irgendeinen Apparat konstruiert mit so einem großen Schalltrichter. Und mit dem wird Glas zerstört. Das geht dann noch weiter. Der Bienlein reist dann nach Genf, auch interessant. Der Schauplatz Genf, Genfer See, als Zentrum eigentlich für so Agententätigkeit und so. Auch das wird ja thematisiert, wo man sich denkt, Mann, das war scheinbar schon immer so oder wie. Man denkt, das ist alles nur bei uns heutzutage. Aber das hier ist auch ein altes Heft. Das ist 50er Jahre oder sowas. Aber da konnte man es also auch schon erkennen. Genf, genau der Schauplatz, wo so Agenten sich bekämpfen. Aber jetzt guck mal hier. Jetzt findet Tim hier ein Buch. Und schaut euch mal dieses Buch an hier. Könnt ihr das sehen? German Research in World War II. Wow, hier geht es auf einmal um Geheimtechnologie, die die Deutschen im Zweiten Weltkrieg entwickelt haben. Ey, das ist absolut Hot Stuff, dieses Thema, oder? Uns ist es aber schon begegnet. Und guck mal, hier ist so ein Bild, was sozusagen aus diesem Buch ist. Es ist auf Englisch geschrieben, aber es ist eben beschreibt halt diese Nazi-Technologie. Und hier steht Sound used as a weapon. Und schau dir mal das Bild an. Das ist so realistisch gezeichnet. Die Typen in ihren SS-Uniformen und dann da diese großen Lautsprecher, mit denen irgendwie mit Ultraschall gearbeitet wird. Und hey, Leute, Schall als Waffe, das ist auch ein mega großes Thema. Ja, das haben wir an anderen Stellen schon öfter getroffen. Da gibt es aus der Populärkultur der Wüstenplanet, wo das passiert, wo Schall zur Waffe wird. Das geht bis zurück in die biblischen Zeiten. Ja, die Trompeten von Jericho, die Mauern von Jericho zum Einsturz bringen, wo auch manche sagen, hey, das ist vielleicht schon Schallwaffe. Wir hatten hier schon Schall- und Klangbilder, als wir über indische Tempel gesprochen haben. Wow, hier taucht das auch auf. Ja. Aber richtig der Hammer ist, wie diese Schallwaffe dann zur Waffe entwickelt werden soll. Und jetzt, Leute, jetzt kommt ein absoluter Knaller. Das ist wirklich dieses Heft ist aus den 50ern. Und was wir aber haben, habe ich es falsch geschrieben hier? Ja, muss mal gucken. Mit der Runden muss ich schon. Ah ja, hier haben wir es. Jetzt geht es darum, wie also diese Schallwaffe zur Waffe, diese Schalltechnologie zur Waffe eingesetzt wird. So, schaut euch das hier an. Wir sind bei so einer Konferenz jetzt bei den Mustaschisten, so bei dem Militär. Und der erzählt hier: Meine Herren, wir haben dem Generalstab heute eine außerordentlich erfreuliche Mitteilung zu machen. Bordurischen Wissenschaftlern ist es nach langen, mühsamen Versuchen gelungen, das ist natürlich gar nicht wahr, die haben es geklaut, ja, eine Waffe zu entwickeln, die Wasserstoffbomben und Raketen als Kinderspielzeug erscheinen lässt. Der Tag ist nicht fern, wo diese Waffe Bordurien und seinem großen Führer Plätzki Glas die Herrschaft über die Welt garantiert. Auf diesem Bildschirm, und er zeigt auf so einen Fernseher, und jetzt sehen wir hier den Fernseher, sehen Sie eine der Hauptstädte der Welt. Ihren Namen kennen wir alle. Kennen wir alle, oder? Das ist New York. Das ist New York zu einer Zeit, wo das World Trade Center noch gar nicht gestanden ist. Wo das noch nicht mehr geplant war. Das sind 50er Jahre. Aber es ist New York. Eindeutig. Diese Stadt, meine Herren, werden wir zerstören. Nur ein Knopfdruck und sie zerfällt zu Staub. Achtung! Und guck mal, der drückt einen Knopf. Und was passiert hier? Was passiert hier in Freak New York? Sehen Sie, die großen Wolkenkratzer wanken, stürzen in sich zusammen. Eine Weltstadt ist vom Boden, Erdboden verschwunden, ausradiert. Zu Staub geworden. Ey, das ist ein, ich meine, das ist ein 9-11-Clue, oder nicht? Was hier beschrieben wird, ist 9-11. Und zwar schon eigentlich das, was aus meiner Sicht wirklich dort passiert ist. Ihr wisst alle, wenn ihr diese, hier meine Arbeit länger schon verfolgt, eines der wichtigsten Themen ist die Forschung von Dr. Judy Wood. Where did the towers go? Wo sind die Türme hin? Und dort geht es darum, dass dort eine neuartige, eine geheime Technologie eingesetzt wurde, die physikalische, in dem Fall zerstörende Effekte hat, die wir nicht kennen, die in unserem Weltbild nicht drin ist. Und das ist doch krass, weil genau das wird hier beschrieben, in den 50er Jahren. Ich sage nicht, dass jetzt in New York was wirklich passiert ist, aufgrund einer Schallwaffe war. Das weiß ich nicht. Aber es ist doch die Grundidee. Ist doch hier der Hammer. Es geht zurück auf Forschungen, die in Kriegszeiten in Deutschland gemacht wurden, die ist völlig out of the box sind, die neue Wege gehen, komplett neue Wege. Dass diese technischen Entdeckungen nach dem Krieg dann von machtgeilen Leuten weiterentwickelt wurde und dass die das Potenzial haben, auf völlig neuartige Weise zu zerstören und tatsächlich die Gebäude zu Staub macht. Das ist absolut krass. Guckt euch das nochmal an hier. Das finde ich großartig. Ich glaube nicht, dass jemals irgendjemand das schon mal erwähnt hat. Also ich habe das noch nie gehört. Es gibt so viele Filme und wo 9-11-Clues drin sind. Da gibt es gute Dokumentationen, weißt du, wie oft es in der Popkultur vorkommt. Aber dann diesen 9-11-Clue in Tim und Struppi, ich glaube, von dem hat noch nie jemand gesprochen. Also das ist echt was Neues. So. Und das ist aus den 50er Jahren. Und das ist eigentlich der krasseste Clue überhaupt, weil 9-11 wird mit irgendeiner Geheimtechnologie wird's einfach zu Staub gemacht. Absolut abgefahren. Ich meine, guckt euch die Bilder an. Ja? Hier, wie so die Trümmer ein bisschen hochragen. Das ist wie im Original. Spannend aber dann auch, wenn man hier das nächste noch anguckt. Hier die ganzen Generäle und Militärs. Oh, unwahrscheinlich, großartig, fabelhaft. Die freuen sich alle. Die sind natürlich alle in diesem übersteigerten Weltherrscherstrip. Ja, hurra, wir werden die USA vernichten, dann sind wir die Größten der Welt. Aber dann sagte er nochmal, ich bitte um Ruhe, meine Herren, um Geduld. Die Stadt, die vor ihren Augen dem Erdboden gleichgemacht wurde, ist bis jetzt nur, und jetzt schaut auf dieses Bild, das ist super spannend, ein Modell aus Gips und Glas. Ich sehe, Sie sind enttäuscht, aber bitte, haben Sie Vertrauen zu unserer Forschung. Das ist doch abgefahren. Guckt euch das mal an hier. Diese Stadt wurde nur als Modell aufgebaut und wurde hier mit einer richtig schönen Hightech-Kamera wurde es gefilmt und wurde sozusagen inszeniert. Das, was die Generäle vorher am Fernsehen sehen, ist nur eine Inszenierung. Ey, wie oft haben wir dieses Thema schon gehabt? Wie oft wird das eingesetzt? Weißt du, Bilder werden uns vorgegaukelt, die dann oft gar nicht stimmen. Auch durchaus rund um diese ganze 9-11-Geschichte. Ich will jetzt nicht das Fass aufmachen, Plane, No Plane und so weiter, aber ey, dass Bilder manipuliert werden, um die Meinung zu steuern, um die Meinung der Öffentlichkeit zu steuern, aber eben auch um die Meinung von Mächtigen zu steuern, um die zu gewinnen, damit die das unterstützen. Das ist nichts Neues. Und guckt euch das mal an hier. Das ist nicht abgefahren hier. Am Ende ist es nur so ein kleines Modell. Ja. Aber er sagt dann, ja, das Modell hat jetzt aber richtig funktioniert und wir werden es dann schon schaffen, das Ding in groß aufzubauen. Ey, Geostrategie, geheime Technik, 9-11. Und das alles in so einem Kindercomic aus den 50ern? Wow. Was wir daraus nehmen, ich glaube nicht, dass Hergé irgendwie wusste von irgendwelchen Plänen. Ich glaube auch nicht, dass man in den 50er Jahren schon Pläne gehabt hat. Sondern es zeigt einfach, dass du, wenn du wach warst, auch schon in früheren Zeiten und vielleicht sogar einfacher noch damals, weil heute eben viel mehr zensiert wird, heute viel mehr verschleiert wird, aber dass du in den 30er, 40er, 50er, 60er Jahren, wenn du wach warst, wenn du die Welt mit offenen Augen gesehen hast, konntest du all diese Muster schon erkennen, die uns heute plagen. All diese Sachen waren schon da. Geostrategien, Betrügereien, Waffenhändler und so weiter. Kommen wir zu den beiden. Das ist auch richtig spannend. Das ist auch richtig, richtig groß. Die gehören natürlich offensichtlich auch zusammen. Reiseziel Mond und dann Schritte auf dem Mond. Das ist auch schon 50er Jahre. Das wurde 1950 geschrieben. Das sind dann 18, 16, wann war es? Ende der 60er war die Mondlandung, aber Apollo. Das ist aber fast 20 Jahre vorher. Muss man überlegen. Ich meine, 1950 haben die schon diese Vision gehabt von Raumfahrt und haben schon sozusagen dieses Design von Technik. Und dieses Heft, beide Hefte, das steht das im Mittelpunkt. Diese technologische Entwicklung, auch mit welcher Detailtreue das gezeichnet wird, Technik und wie viel Gedanken man sich da gemacht hat, ist absolut abgefahren. Ne? Und die Story ist, wir sind wieder in Soldawien und Soldawien hat Uran entdeckt und die haben dort ein Atomforschungslabor aufgebaut. Und Professor Bienlein, der genialste Wissenschaftler überhaupt, der arbeitet für Bordurien. Nein, für Soldawien. Also sind sozusagen die Guten. Ne? Arbeitet für die. Und weil die ja eben dort so viel Atomstrom plötzlich haben, hat er die Idee gehabt, man könnte vielleicht den Atomstrom nutzen, also dieses Energiepotenzial nutzen, um letzten Endes sozusagen eine Rakete anzutreiben, die Schwerkraft überwinden kann und Menschen bis zum Mond bringt. Was für eine kühne Vorstellung. Ganz ehrlich, ich als Laie frage mich, warum hat man das eigentlich nie umgesetzt? Also ich meine, wir haben Atom-U-Boote. Also technologisch kann man die Atomkraft nutzen, um auch einfach etwas anzutreiben und zwar unglaublich viel Energie zu gewinnen. Aber in der Raumfahrt jetzt mit Raketen, so hat man es nie gemacht. Aber es ist nur so als Laie eine Frage. Ich weiß nicht, warum das nicht geht oder warum das nicht so geeignet ist. Aber hier ist es sozusagen der Kern, wie man schafft, bis zum Mond zu kommen. Mit einem Atomantrieb. Absolut abgefahren. Ne? Dazu müssen natürlich dann erstmal jede Menge Plutonium herstellen. Und das passiert dort in diesem Atomforschungszentrum in Soldawien. Und ich habe hier so ein paar Bilder, die ich euch mal zeigen muss, eben die diesen technischen Realismus zeigt. Ja, guckt euch mal das hier an. Achso, nehmen wir uns das so hier. Guckt euch mal das hier an. Das ist sozusagen der Kernreaktor. Und hier wird es auch genau erklärt, wie sowas funktioniert, so ein Kernreaktor. Hier, ihr ganzes Lernen. Und ich sage euch, ihr, das Design, das passt einfach. Hier, das ist ein krasser Realismus, halt, wie 1950 dieses Ding gebaut wird. Und 1950, wie visionär das war. Ja. Geht aber noch weiter, wenn wir uns dann die Rakete anschauen. Was für ein großartiges Design die auch hat. Und wie viel da auch nachgedacht wurde an Details, Funktionalität und so weiter. Leute, Tim und Struppi, das ist nicht wie Mickey Mouse. Das ist nicht wie Walt Disney. Hier sind die Details, da steckt hinter allem Idee. Ich will nicht sagen, dass alles jetzt eins zu eins Wirklichkeit ist, weil ob das funktioniert hätte, dann so diese Rakete, die so unglaublich viel Gewicht hat, weil die wohnen da richtig drin, die haben ja Platz für alles, während in echt um jedes Gramm gekämpft wird. Das ist dort nicht so. Weil die sagen halt, hey, wir haben halt endlos viel Energie durch den Atommotor. Okay, das ist auch eine gewisse künstlerische Freiheit. Aber die Detailtreue, die ist einfach atemberaubend. Und hier sehen wir auch wieder so eine totale, das ist die Mondrakete so. Und 1950. Und wir sehen aber schon ganz viel, was man auch später dann genauso gemacht hat. Also diese Montagetürme, wie das dort alles läuft. Großartiges Bild. Also da kannst du echt so viele Details erkennen. Ne? Und genau, und den Atommotor wollte ich euch noch zeigen. Ja. Da sehen wir auch nochmal hier so diese Rakete dann kurz vor dem Start. Ist das auch nicht einfach fantastisch gemacht? Ich meine, rein von der Ästhetik her. Und auch das kommt hier schon rüber, so dass es auch ein In-Szene-Setzen ist. Also die die Schönheit fast schon, diese Erhabenheit von dieser Expedition. Und genau das, was dann weniger später auch die NASA gemacht haben. Ja. Wow, super spannend. Das eine geht dann direkt über zu dem nächsten Schritt auf dem Mond. Hier sind ein paar interessante Dinge, die ich vor euch hier habe. Zum einen, um mal wieder was Lustiges zu bringen hier, die Schwerelosigkeit. Captain Haddock ist auch wieder am Start und Captain Haddock 100.000 Höllen und er mag das einfach nicht. Er ist Seemann und er traut dieser Technik und Rakete sowieso nicht, aber irgendwie ist er halt dann doch immer dabei. Und er hat es aber dann geschafft, eben so ein bisschen Whisky an Bord zu schmuggeln, obwohl das eigentlich nicht erlaubt war. Aber er hat gesagt, ja, hier, ich hab meine Bücher dabei. Und jetzt schimpft er so mit den Leuten, ihr müsst jetzt raus, ja, aber jetzt große Sternenkunde, ein Buch, was er so liest. Wohl anderns Werk, im Schweiße deines Angesichts, macht's auf, nein, hier sind im Buch sind halt zwei Whiskyflaschen. Und dann fängt er halt an so zu trinken und die Flasche wird dann immer sehr schnell leer, so bei dem, es geht dann immer der Pegel immer mächtig schnell runter. Und ja, aus einer Ungeschicklichkeit, die einer von den beiden Schulzes macht, die habe ich noch gar nicht vorgestellt. Schulze und Schulze, das ist auch so welche, die hier immer vorkommen. Das sind so zwei Geheimdetektive, die aber so tollpatschig sind und so albern sind und ständig irgendwie nur Mist bauen. Und die solche Witzfiguren eigentlich sind, Lachfiguren. Ja, und einer von denen, der zieht halt aus Versehen wieder an so einem Hebel und es wird der Atommotor ausgeschalten. Und dadurch, dass die Beschleunigung nicht mehr da ist, haben sie auch auf einmal die künstliche Schwerkraft verloren. Ne? Und ich meine, das ist so, wie das gezeichnet ist, wie es passiert. Guck mal, da kugelt dem Kapitän so der Whisky aus dem Glas und so. Und der so, oh Gott, na sowas. Und so, hab ich zu viel getrunken. Und dann wird er natürlich wütend hier. Hier, hey da, zurück. Ja? Und dann schwebt er rum und alles schwebt rum. Ne? Und letzten Endes kann es natürlich nicht anders sein. Atommotor wird eingeschaltet, irgendwann kommt wieder die Gravitation und dann bang, knallt es wieder runter. Solche Dinge, das ist wirklich, diese Hefte sind voll von diese ganze Situationskomik. Da habe ich jetzt gar nicht so viel gezeigt, weil ich möchte euch das nicht wegnehmen. Aber es ist so, wirklich, hier ist keine Seite langweilig. Es ist so witzig. Und allein diese Missverständnisse, die Haddock mit dem Professor Beanline hat, diese ständige, die kleinen Pannen, die ihm passieren. Der ist halt so ein Tollpatsch, wie oft er sich irgendwie anschlägt, anrammelt, dem irgendwas auf den Kopf fällt oder sowas. Es ist. Ey, Haddock ist echt eine sympathische Figur. Weißt du, Tim ist so der Superheld, aber Haddock, das ist einer von uns, wenn du willst. Ja. 100.000 Höllen und. Jo, spannend ist ja auch dann ein Bild von der Landung. Ich könnte jetzt natürlich mehrere hier zeigen, es ist super schön, aber hier ist, wie die Rakete landet und. Interessant ist halt auch, was die dann dort machen eigentlich auf dem Mond. Warum sind die da überhaupt hingeflogen? Und das ist so eine Frage, die wir uns ja bei der vermeintlichen Apollo-Raumfahrt ja auch stellen. Um was geht es dort eigentlich? Und um was es bei denen hier geht, ist halt wissenschaftliche Forschung zu betreiben. Ja? Und wir haben hier, kann euch das hier zeigen, müssen wir wieder weiter. Jetzt muss ich mal kurz nochmal gucken. Ich hatte es mir aufgeschrieben. 32. Im Gegensatz nämlich zu den Apollo-Missionen betreiben die hier wirklich Wissenschaft. Guckt euch das mal an. Ne? Ich meine, die verbringen die meiste Zeit damit, irgendwelche wissenschaftlichen Apparaturen auszuladen, um jetzt hier können wir es gut sehen, um sozusagen Sternbeobachtungen zu machen. Sie suchen irgendwelche physikalischen Konstanten, sie beobachten die Sonne, sie beobachten die Sterne, weil sie diese einmalige Atmosphäre halt nutzen auf der Mondoberfläche, um wirklich Forschung zu betreiben. Was haben die Apollo-Astronauten gemacht? Ja, die haben Golf gespielt und so. Nichts dergleichen so. Wo ich mich auch schon immer gefragt habe, hey, weißt du, dann macht ihr dieses mega, mega Ding zum Mond fahren, aber mit welchem Zweck überhaupt? Damals 1950 war die Idee, ey, dass du dort natürlich ein wissenschaftliches Ziel hast und dass du vor allem Wissenschaft betreibst. Dazu gehört natürlich auch die Erkundung der Mondoberfläche. Und auch hier werden sie fündig. Sie entdecken eine Höhle. Guck mal hier, so mit Tropfsteinen, wo dann sozusagen der Beweis erbracht wäre, es gibt Wasser auf dem Mond. Auch spannendes Thema, auch was man sich schon ganz lange fragt. Und der Beweis geht noch weiter, denn in dieser Höhle stoßen sie dann irgendwann auf Eis. Also hier ist richtig eisgefrorenes Wasser. Also allein das wahnsinns wissenschaftliche Erkenntnis. Aber man hat eben überhaupt mal Wissenschaft betrieben, im Gegensatz zu dem, was die NASA gemacht hat, wo es scheinbar auf dem Mond eigentlich nicht wirklich was zu tun gab für die Leute. Deswegen haben sie halt Golf gespielt oder sich halt irgendwie so beschäftigt. Während hier geht es nur darum, wirklich jede Minute zu nutzen, aus wissenschaftlichen Zwecken. Ja. Ja, was ich euch auch noch zeigen wollte, ist auch hier nochmal so ein Detail, was dieses technische Design angeht. Hier ist wirklich nichts dem Zufall überlassen. Ich meine, guckt euch mal alleine an, wie hier diese Liegen gebaut sind. Könnt ihr das sehen? Das ist die Liegen, auf denen die liegen, wenn die Rakete startet. Und da halt so extremer Druck ist, also durch die Beschleunigung so hohe G-Kräfte kommen, da hat man dann diese ergonomische Liegeposition entwickelt. Ich weiß nicht, also woher das hat der Herr G. Aber hier stimmen alle Details. Die Art auch, wie hier so eine Kommandozentrale aufgebaut ist und so weiter. Aber das alles noch in so einem, aus so einer 50, 1950, Anfang der 50er Jahre, aus so einer Vision heraus. Absolut faszinierend. Und echt auf so einer Liege, also ich glaube, mit der könnte man heute noch irgendwie mit rückenleidenden Menschen irgendwie sein Geld verdienen. Großartig. Jetzt. Es sind die Details, die diese Hefte so unglaublich machen. Ja. So, was haben wir noch? Die zwei gehören noch zusammen. Wir sind schon fast durch, Leute. Die zwei gehören noch zusammen. Auch super, kann ich euch echt nur empfehlen. Hier das Geheimnis der Einhorn und dann der Schatz Rackhams des Roten. Um was es hier geht, ist Schatzsuche. Auch ein Thema, was für uns immer interessant ist, oder? Schätze suchen und dann auch Schatzkarten. Hier geht es um Codes, wie man einen Schatz findet. Und faszinierend ist halt, dass hier in diesem Heft auch das erste Mal der Professor Beanline auftaucht. Ja, also als genialer Wissenschaftler. Aber eben auch ein bisschen eine Story erzählt wird aus der Piratenzeit. Einer der Vorfahren von Captain Haddock war nämlich auch schon Seefahrer und der war der Kapitän Haddock. Und den sehen wir hier. Und schaut euch mal die Bilder an, wie das gezeichnet ist. Das ist nicht auch einfach großartig, weißt du? Also hier ist es das Schiff von Kapitän Haddock und der wird von Rackham den Roten, ein Freibeuter, halt überfallen. Und das hier ist auch künstlerisch eins der ganz großen Bilder. Hey, für die Originale, also das Originale, die originale Zeichnung, da werden horrende Geldsummen ausgegeben. Das ist wie Kunst. Also es wird gehandelt an Galerien und so weiter. Es ist einfach dieser Realismus, das ist so großartig. Ja. Und ja, es ist ein super Heft, aber ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit und möchte euch auch nicht die Handlung vorwegnehmen. Um was es hier halt geht, ist Schatzsuche, ist Codes, es ist super witzig, es sind so viele Missverständnisse, so viele Nebenstränge. Großartiges Heft. Und das führt halt dann direkt dazu. Am Ende haben sie halt sozusagen drei verschiedene Hinweise, einen Code. Und wenn du den zusammenpackst und dann unter das Licht hältst, dann ergibt es einen Sinn und du bekommst plötzlich geografische Angaben, also einen Längen- und einen Breitengrad. Und dort geht die Reise hin. Und so geht direkt das nächste Heft dann weiter. Also sie starten halt dann in See, um den Schatz zu suchen. Und hier taucht das erste Mal eben der Beanline auf. Der bekommt es eben mit und der lädt sich sozusagen selbst auf die Expedition ein. Und er hat halt ein U-Boot gebaut. Auch da wieder die Anspielung an den echten Picard, der auch Tiefseeforschung gemacht hat. Er hat ein U-Boot gebaut, mit dem du halt rumfahren kannst. Damals gab es keine U-Boote. Das ist hier auch 30er Jahre oder sowas, ja. Und hier sehen wir mal ein bisschen das. Wo ist eigentlich mein Stift hingekommen? Mein Zeiger. Hier sehen wir so ein bisschen das Labor von Beanline, als die sich neu kennenlernen, halt überall diese bizarren Apparaturen. Ne? Hier zum Beispiel, so der Captain schaut mal, was ist denn das hier? Ja, das ist ein Apparat zum Kleiderbürsten. Ne? So ein großes Rad mit Besen dran, was sich halt dann dreht. Dann hörst du es plötzlich so. Und man ahnt schon, ja, natürlich ist der Captain wieder in so in die Maschine geraten, ja, falschen Knopf gedrückt. Oder einer Herr Schulz hat gedrückt, ja, und so sind durch die Anzugreinigungsmaschine gekommen. Und ständig sind da so Missverständnisse auch mit dem Beanline und diese ganzen verrückten, aber genialen Erfindungen. So. Was aber den Beanline mit am spannendsten macht, auch als Figur, das kommt ja auch vor. Denn Beanline hat immer sein Pendel dabei, so ein Pendel. Und das ist auch ein super spannendes Thema. Grenzwissenschaftlicher Bereich. Radiästhesie. Radiästhesie. Und auch das wieder ein Thema, über was sich hier nicht lustig gemacht wird. Sondern dem Beanline sein Pendel funktioniert immer. Es funktioniert. Der Beanline kann mit seinem Pendel sozusagen rausfinden, wo gewisse Gegenstände sind und solche Sachen. Ja. Hochspannendes Thema. Wollte ich eh auch mal eine Sendung drüber machen. Werde ich vielleicht mal machen. Radiästhesie. Und hier wird das eingeführt, da kann man sehen so. Bienlein pendelt halt und die suchen sozusagen jetzt bei dieser Stelle hier, sie suchen das versunkene Schiff, weil sie annehmen, dass dort der Schatz ist und finden aber den Schatz nicht. Und Bienlein mit seinem Pendel weiß schon die ganze Zeit, der Schatz ist gar nicht da. Und dann sagt er so, ha, was tun? Soll ich es ihm sagen oder nicht? Doch, ich muss. Kapitän, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie.
Eine schlechte Nachricht?
Nein, eine sehr schlechte Nachricht. Das ist immer schwierig. Die Einhorn liegt nicht hier. Sehen Sie?
Was ist denn das für ein Ding?
Ja, ein Pendel. Ich beschäftige mich mit der Strahlungslehre. Dieses Pendel sagt mir, dass wir hier vergeblich suchen.
Was? Das komische Ding da?
Das ist interessant, Strahlungslehre. Das ist so ein Begriff, den kennen wir heute gar nicht mehr. Radiesthesie. Damals hieß es Strahlungslehre. Die Grundidee ist also, dass alles irgendwie, jedes Ding eine Strahlung hat, eine Vibration, wenn du willst, eine Schwingung oder sowas. Und das Pendel, das aufgreift, dass der Mensch einen Sinn dafür hat. Und das Pendel so ein verlängerter, ein Hilfsmittel ist, um diesen Sinn ausleben zu können. Es ist nicht abgefahren. Strahlenlehre. Hier. Sehen Sie, viel weiter westlich. Mein Pendel wird gleich von Osten nach Westen schwingen. Sehen Sie, es fängt schon an. Sehen Sie, wie das schwingt hier. Es zeigt nach Westen. In diese Richtung muss die Einhorn liegen. Und die finden tatsächlich die Einhorn aber dort, aber der Schatz ist nicht da. Und der Schatz ist tatsächlich im Westen. Aber da will ich auch nicht zu viel verraten über diese Geschichte hier. Wow. So, eins habe ich noch am Start. Eins habe ich noch da. Es ist auch wirklich eins meiner absoluten Lieblingshefte. Vielleicht mit eins der besten Comics, die es überhaupt gibt, halt, die Juwelen der Sängerin. Ich kann euch gar nicht so viel erzählen, um was es dort geht. Es gibt eigentlich gar keinen Plot. Es ist nur eine unfassbar komische Aneinanderreihung von Missverständnissen, von Kuriositäten. Im Grunde kommt hier die ganze Tim und Struppi-Familie nochmal zusammen. Es ist auch eins von dem Spätwerk. Und wirklich ein grandioses Heft. Es ist so witzig, da sind so viele lustige Dinge drin. Ja, die Juwelen der Sängerin. So, jetzt habe ich mal meine Sammlung durch, aber es gibt hier noch zwei, drei Hefte, die ich kenne die natürlich, ich habe alle schon gelesen, alle mehrfach gelesen, aber die habe ich halt nicht. Aber es gibt noch zwei, drei, die ich euch nicht vorenthalten möchte, weil die einfach so unglaublich spannend sind. Zum einen das Heft Der geheimnisvolle Stern. Das ist eine Story, die auch schon ganz alt ist. Das ist so aus der Kriegszeit, aus den 40er Jahren. Ziemlich düster. Und im Grunde genommen, es geht los, Endzeitstimmung. Und zieht euch jetzt mal diese Story rein. Das ist auch für Leute, die unsere Themen gerne mögen. Es ist total spannend. Die Idee ist, ein Komet bedroht die Erde. Ein Komet kommt. Ein Komet nähert sich der Erde. Und als erstes entdecken die Astronomen entdecken den. Ne? Und oh, der kommt. Der Komet bedroht die ganze Existenz der Erde. Und sie berechnen, oh ja, hey, der trifft auf uns. Jetzt fangen die letzte Woche an. Eine Woche noch, danach geht die Welt unter. So. Und tatsächlich, als der Komet näher kommt, es wird auch immer heißer auf der Welt. Und es gerät wirklich, die Welt ist am Rande des Untergangs. Da taucht dann auch so ein Endzeitprophet auf, so geht in euch, Gott straft uns alle. Also die ganzen kuriosen Typen. Schlussendlich ist es aber so, dass der Komet dann doch nicht die Erde trifft, sondern nur knapp vorbeifliegt, beziehungsweise ein Teil taucht aus so einem Winkel in die Erde ein, größte Teil verglüht. Aber es gibt eben ein großes Stück, was in der Erde dann einschlägt, und zwar ganz im Norden irgendwo ins Eismeer. Aber die große Katastrophe ist ausgeblieben, die Erde ist nicht zerschellt. Jetzt weiß man also, dass da im Norden dieser Komet liegt, und den wollen die halt entdecken, eben auch in der Hoffnung, dass dort vielleicht besondere Rohstoffe oder sowas sind. Und es gründet sich also eine Expedition mit wissenschaftlichem Charakter, die eben diesen Kometen entdecken wollen und dann halt im Namen der Wissenschaft. Ja. Jetzt ist aber gleichzeitig, gibt es eine feindliche Expedition. Und das ist auch super spannendes Thema. Ich habe hier das mal rausgeschrieben. Es gibt eine gegnerische Expedition, die gegen Europa agiert. Also wir sind sozusagen bei der europäischen Expedition, auch schon international, aber europäisch, im Namen der Wissenschaft. Und dann gibt es aber eine amerikanische Expedition. Und die wird finanziert von einem Wall Street Bankier. Und das ist so der typische Prototyp eigentlich des Wall Street Bankiers. Und das ist so krass, in der Originalausgabe hatte der auch noch den erkennbar jüdischen Namen Finkelstein. Blumenstein hieß der, Entschuldigung, Blumenstein. Aber offensichtlich ein jüdischer Name. Und auch in den Zeichnungen durchaus so diese Stereotype, die damals auch bedient wurden. Also das ist auch richtig krass. Wir haben also den jüdischen Wall Street Banker, der auch die Hände auf diesen Kometen bekommen will, natürlich um letztens Geld draus zu machen. In der Hoffnung, hey, da ist irgendwas drin, da haben wir ein Monopol und so weiter. Und diese amerikanisch-jüdische Expedition, die kämpft da mit allen fiesen Tricks, ja, um halt die ehrbaren Wissenschaftler sozusagen auszubremsen. Und machen sich auch ihre Markt-Connections zu eigen, so in die Erdölindustrie. An einer Stelle kriegen die kein Benzin mehr verkauft, also kein Schiffsdiesel mehr verkauft und so weiter. Und das hat man natürlich dann später, nach dem Krieg, hat man da so ein bisschen was korrigiert. Hat man übrigens bei mehreren von diesen frühen Heften gemacht. Also auch Tim im Kongo, die Ausgabe, die er heute hat, ist nicht, an einer anderen Stelle ist es ein bisschen geschönt auch. Weil das einfach nicht mehr ging. Und hier auch in der Neuausgabe dann von 54 hat man aus dem Bankier Blumenstein hat man dann Bohlwinkel gemacht. Und der ist auch dann nicht mehr aus den USA gekommen, nicht mehr der Wall Street Banker, sondern dann aus einem fiktiven Staat aus São Rico. Und es wurde auch die amerikanische Flagge, die auf dem Boot von dieser Expedition war, wurde auch dann wegretuschiert. Zwei Hefte möchte ich noch erwähnen, die auch eigentlich zusammengehören, obwohl die im Abstand von über 20 Jahren geschrieben wurden. Dazwischen waren ein Haufen andere Comics, aber es sind eigentlich auch so ein Zweiteiler. Und das erste ist Im Reich des schwarzen Goldes und das zweite ist dann Kohle an Bord. Im Reich des schwarzen Goldes, der Titel sagt schon, das spielt arabische Halbinsel. Das, was heute Saudi-Arabien ist. Das Erdöl zu Hause ist. Und das ist auch eine absolut krasse Geschichte im Reich des schwarzen Goldes, was dort für Plots vorkommen. Hey, dort gibt es False Flag Aktionen. Da werden, um einen Krieg hervorzubrechen, also loszubrechen, werden dort unter falscher Flagge Angriffe gemacht auf Infrastruktur vom Ölbusiness. Hey Mann, das haben wir erst letztes Jahr, hatten wir es nicht letztes Jahr auch irgendwo mal hier geredet, im Zuge von diesem Saudi-Arabien-Jemen-Krieg. Ja, dass es da wieder irgendwelche Anschläge gab auf die saudische Erdölindustrie, Sabotageakte. Mann, das war damals schon so. Und das ist das Krasse, dass du es damals schon erkennen konntest. Das sind immer dieselben Muster, so wie sowas läuft. Also auch da, unter falscher Flagge, da wird eine Erdölpipeline gesprengt und das wird dann wiederum anderen Leuten in die Schuhe geschoben. So, ey, die haben das gemacht, damit dann der Krieg entsteht. Die es aber eigentlich gemacht haben, sind im Grunde nur große Gauner, ein gewisser Dr. Müller, der auch in mehreren Heften hier vorkommt, die das machen, um durch den Krieg zu gewinnen, um die Hände zu bekommen an die Rohstoffe, die es dort gibt im Reich des schwarzen Goldes. Und es geht dann so weit bis hin zu Erpressungen und Entführungen. Also es wird der Sohn vom Oberscheich wird entführt, um halt Druck auszuüben, so dass dieses Land Politik macht im Interesse der Oligarchie. Genauso wie wir es vorhin schon hatten mit diesen Öl- und Waffenhändlern im Amazonas. So. Absolut abgefahren. Faszinierend ist auch das Psychogramm, was hier gezeichnet wird von diesem arabischen Scheich und dem sein Sohn. Es ist wirklich, es ist auch dort wieder ein fiktives Land. Das Wort Saudi-Arabien wird nie erwähnt. Aber es geht genau um diese Länder und um diese Ölscheichländer. Und dieser Oberscheich, der ist so total weltfremd. Der ist zwar reich von dem Geld, aber halt völlig weltfremd. Der hat überhaupt keine Ahnung, wie moderne Technologie läuft. Und dann beispielsweise hat er irgendwie Probleme mit der einen Fluggesellschaft. Und irgendwann erklärt er, warum es zu diesem Zerwürfnis kam. Und warum er diese eine Fluggesellschaft nicht mehr in seinem Land duldet und die alle raus müssen. Und warum? Er erzählt halt, dass sich die Fluggesellschaft geweigert hat, den Wunsch von seinem verhätschelten Sohn, den Abdallah, zu erfüllen. Und der Abdallah hätte es doch so gern gehabt, dass die Flugzeuge, wir reden von großen Passagiermaschinen, also so Boeings und so, bevor die dort als sie zum Landeanflug sind, sollen die doch einfach mal ein Looping drehen. Für den Sohn, zur Heiterung. Und Es ist völlig offensichtlich, dass es überhaupt nicht geht. Also eine Boeing kann kein Looping drehen. Also es ist völlig undenkbar. Und das kapieren die aber einfach nicht. Und der Emir, der ist dann so erbost, der glaubt halt, ja, die erfüllen noch nicht mal diesen unschuldigen Wunsch meinem Sohn, der doch möchte mal so ein Flugzeug im Looping sehen. Und dann, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und dann bang, dann werden die halt dann da bekämpft und so weiter. Also diese Irrationalität. Leute, das ist das gleiche Psychogramm von den Typen, die wir dort heute am Ruder sehen. Mohammed bin Salman, ihr erinnert euch, hier Mr. Bonesaw, diese völlige Irrationalität, die der ausstrahlt, diese komischen Weltmachtsfantasien, dieses Absurde, wie wir da diesen Khashoggi zerstückeln lassen und sich dann wundert, warum regt sich denn da die Welt drüber auf? Ja, wieso, das machen wir doch schon immer so. Also versteht ihr, das meine ich mit weltfremd. Der versteht das gar nicht so. Der ist so verzogen und das ist auch, was hier ganz deutlich gezeigt wird, weil dieser Sohn, dieser Abdallah, der kommt auch mindestens zweimal vor, das ist der verzogenste Bengel, den ihr euch vorstellen könnt. Der halt aufwächst in einem goldenen Käfig. Niemand darf ihm widersprechen. Die ganze Entourage, die ganze Dienerschaft muss dem immer nur dienen. Und witzigerweise in einem von den beiden kommt dann dieser Abdallah samt seiner Entourage nach Schloss Mühlenhof. Und weil der Emir seinen Sohn in Sicherheit weiß, damit er nicht entführt wird in diesen ganzen geostrategischen Battles. Und allein das ist auch so krass, wenn man das mit dem heutigen Hintergrund anschaut, wie der Abdallah und seine Entourage, wie die da hausen in Mühlenhof. Völlig ohne Verbindung eigentlich zu der Kultur. Die bringen dort nur Chaos rein, machen sich dort breit mitten im Schloss, weißt du, wo so dieses im Schlosssaal, bauen die dann auf einmal ihre Zelte auf und Shishas, Wasserpfeifen und so weiter. Das geht halt total ab. Und der Butler von bei dem Schloss, der für den Captain sozusagen der Butler ist, Hector heißt er, der wird dann auch so gezeichnet. Ich habe es leider nicht da. Wird dann gezeichnet. Der nimmt dann total ab, das macht den total fertig. Weil du kannst diesen Abdallah auch nichts sagen, weißt du, der macht nur immer Blödsinn, aber du darfst ihn nicht bestrafen, weil hey, das ist der Sohn vom Emir. Hände weg vom Sohn vom Emir, der darf alles. Der ist halt das goldene Kind. Ja. Also auch etwas, dieses Psychogramm, und es ist trotzdem mit Liebe gemacht. Also der Abdallah und auch der Scheich, das sind jetzt nicht irgendwelche Figuren, die du als Leser so, die gehören nicht zu den Schurken. Es gibt hier eine ganze Reihe Bösewichte, der Rastapopoulos, dann manche von diesen Mustascha-Militarios und Kriminelle, die werden schon deutlich auch gezeichnet als bösartig. Das ist bei dem nicht so. Der Emir, das ist auf seine Art auch irgendwo liebenswürdig, aber halt, ey, absolut verzogen. Ja, und der Abdallah halt erst recht. Und der Kapitän, der flucht halt immer, wenn er mit dem Abdallah zu tun hat. Weil der würde ihm am liebsten immer so eine Ohrfeige verpassen, dass der Junge mal hier zur Besinnung kommt. Aber das geht ja nicht. Das ist ja der Sohn des Emirs. Auch hier geht es wieder drum um ernstere Themen. Besonders bei dem zweiten Band dann Kohle an Bord. Das ist auch richtig krass. Das ist richtig krass. Hier Themen sind hier internationaler Waffenhandel und Menschenhandel. Und das liegt in denselben Händen. Und auch da kommt diese Figur nochmal von diesem Rastapopoulos. Komischerweise hat er in dem Band einen anderen Namen, heißt dort die Gorgonzola. Und Leute, das ist wirklich, wie der gezeichnet wird, also so als Figur, der den Charakter dargestellt wird, das ist genau der Typ wie dieser Adnan Khashoggi. Adnan Khashoggi, das war der Onkel oder Opa von dem Jamal Khashoggi, der hier zerstückelt wurde. Aber dieser Adnan Khashoggi, ich habe euch das mal erzählt, der war in den 80er Jahren, war das so eine ganz große Figur auch, so in der Yellow Press und so. Der galt halt als einer der reichsten der Welt. Und legendär waren dem seine Partys, dieser dekadente Lifestyle, den er gehabt hat. Und ganz bildlich auch dem seine Superluxusjacht. Und was ist? In diesem Comic, was wiederum Jahrzehnte vorher geschrieben wurde, ist genau das so beschrieben. Da gibt es eben diesen die Gorgonzola. Der ist Waffenhändler, der ist Menschenhändler. Und der feiert die ganze Zeit auf einer supermodernen, sauteuren Yacht, wo der immer so im Roten Meer rumcruist, feiert er dort seine dekadenten Partys. Und sein Geschäft macht er aber mit nur verbrecherischen Dingen. Also der zettelt Kriege an und so weiter. Aber das Krasseste ist dann eben diese Geschichte mit dem Menschenhandel. Das ist so übel. An einer Stelle werden eben Afrikaner, schwarze Afrikaner, als Sklaven in die arabische Welt verkauft. Und diese schwarzen Afrikaner, die glauben, sie wären auf der Hadsch. Sie glauben, sie gehen auf Pilgerfahrt. Irgendjemand hat, also das sind, die sind sozusagen aus dem afrikanischen Bereich, sind halt Moslems geworden. Und irgendjemand erzählt ihm, hey, ihr geht auf die Hatsch nach Mekka. Und weil die halt alle natürlich kein Geld haben, ist es keine Erste-Klasse-Reisen. So. Die werden dann reingepackt in ein Frachtschiff. In ein Frachtschiff im Laderaum sind ein paar hundert Afrikaner drin. Boah, echt, ich weiß noch genau, wie vor ein paar Jahren erst, es ist in diesem Jahrzehnt gewesen, also so 2014 oder 15, wo ich das erste Mal davon gehört habe, dass solche Dinge jetzt wieder passieren, dass im Mittelmeer Schiffe gefahren sind, Frachtschiffe, die den Frachtraum voller Afrikaner, Menschenschmuggel nach Europa oder sowas. Und wir kennen all diese super dramatischen Geschichten, wie Leute in Lastwagen eingesperrt werden. Das ist das. Diese Menschenverachtung. Und das beschreibt er genau da. Und ich habe mich schon oft auch gefragt, wie solche Dinge entstehen. Aber hier ist es so, dass denen das erzählt wird, hey, ihr geht auf die Hatsch. Ja, ihr steigt halt hier ein, wir fahren euch jetzt nach Mekka. Und die glauben das auch alle und sind voll noch positiv. Ja. Im Grunde werden sie aber als Sklaven verkauft an arabische Sklavenhändler, die dann wiederum halt, diese Sklaven dann in Arabien halt halten. Absolut übel. So ein Thema, wo du ja denkst, das ist so krass, dass der Typ das damals schon gesehen hat. Also, dass man das wissen konnte, weil der hat sich das nicht ausgedacht. Das ist ja keine Fiktion, weil wir sehen ja genau diese Dinge, gibt es heute immer noch. Und die gab es eben damals schon. Und man konnte das damals auch schon vielleicht erkennen. Ne? Also unfassbar. Und eben der Kopf von dieser mafiösen Gruppe ist eben so genau der Typ, wie wir sie heute immer noch haben. Es ist wie so ein Khashoggi, da in seinem bizarren, dekadenten Reichtum auf seiner Yacht und die Geschäfte, die gemacht werden, sind so menschenverachtend. Menschenhandel, Drogenhandel, Waffenhandel, egal. You name it. Ist immer das Gleiche. So. Absolut, absolut krass. Ja. Ja, zum Schluss, Leute, wir kommen jetzt echt so zum Schluss. Ich bin kein Tintonologe. Es gibt wirklich Bücher zu dem Thema. Ich kann euch nur empfehlen, so dort mal reinzulesen. Wenn du mit Themen vertraut bist, mit denen wir uns hier beschäftigen, dann werdet ihr es genießen. Aber zum Schluss muss ich jetzt mir selber nochmal einen Gefallen tun, weil darauf freue ich mich eigentlich schon die ganze Zeit. Ich liebe diesen Captain Haddock. Ja, und was mir am meisten gefällt, ist immer, wenn er dann so seine Wutanfälle hat. Am meisten noch, wenn sie dann in Kombination sind mit der Whiskyflasche. Und niemand kann so schön schimpfen wie Haddock. Das ist wirklich ein literarisches Statement. Es gibt in der Weltliteratur keinen, der so schimpfen kann wie Captain Haddock. Und manchmal ist in dieser verrückten Welt das auch nicht verkehrt, das auch einfach mal rauszulassen. So. Und das werde ich jetzt machen. Ich schmeiße es mal hier so, ich habe mal ein paar gesammelt von den coolsten Schimpfworten, die Haddock im Laufe von, was weiß ich, ich weiß gar nicht, wie viele Comics es gibt, 20 oder so, die er da raushaut. Und es sind alles Zitate. Da sind vielleicht Dinge da, die sind politisch nicht ganz korrekt, aber verzeiht es mir, es ist nur Zitat. Und wir müssen einfach verstehen, es ist halt alter Stuff. Es ist aber nie böse gemeint oder so. Aber jetzt wird mal ordentlich geschimpft hier. Schurken, Schufte, Schlafmützen, Schwarzfüße, Troglodyten, Feuerfresser, Hausierer, Ikonoklasten, Schnapphähne, Süßwassermatrosen, Hatschi-Pratschis, Bahnhofspedder, Barbaren, Anthropophagen, Menschenräuber, Technokrat, Vegetarier, Spitzbube, Sklavenhalter, Schubiak, Anthropopitheken, Rabenaas, Hagel- und Granaten, Söldnerseelen, Affenschwänze, Affenmensch, Saufeule, Pedant, Knastologe, Duckmäuser, Pfeffersäcker, Intriganten, Teppichhändler, Azteken, Meerkatzen, Luder, Galgenstrecke, Höllenbratschen, Strauchdiebe, Fatzke, Schweißfußindianer, Hungerleider, Mameluck, Neandertaler, Wasserkopf, Kartoffelkäfer, Kleptomane, Diplodocus, Vampir, Kürbisgeist, Anachronismus, Flaschenteufel, Hominide, Quartalssäufer. God damn. Das musste endlich mal sein, das musste mal raus, haben mich die ganze Zeit drauf gefreut. Ja, Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es ist vielleicht eine Anregung von euch. Schaut mal in diese Dinge herein. Es gibt welche am Flohmarkt, kannst du zum Teil billig bekommen. Das ist wirklich, es ist ein Stück abendländischer Kultur. Es ist europäische Kultur. Es ist 20. Jahrhundert Kultur. Es ist Realismus. Und man kann so viel draus ziehen. Und über all dem liegt nicht dieser Schleier von so vielem, was heute so diese oftmals so billig gemachte Populärkultur halt uns vorserviert und die manchmal einfach nur langweilig ist. Das ist Hot Stuff. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und 100.000 heulende Höllenhunde. Ich muss jetzt hier raus. Ciao.